Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Hallo, mein Name ist Katja Ladinskaya. Ich bin eine Regisseurin, Autorin und auch Performerin. Und ich lese heute aus meinem Buch Welten parallel. Da sind 7 Theaterstücke von mir versammelt. Eins davon habe ich mit meinem Co-Autor Benedikt Friederich geschrieben. Und ich würde jetzt loslegen mit dem ersten Stück, mit Antigone. Ich habe die Übersetzung von Hölderlin hergenommen und die modernisiert und die Hälfte auch mit Eigentexten erweitert. Und es ging mir darum, zu zeigen, welche Widerstandsmöglichkeiten es in totalitären Städten gibt. Also es war auch der Krieg in der Ukraine bereits ausgebrochen. Ich selber komme aus Russland und finde es furchtbar, was russische Regierung tut und zu welcher Diktatur sich Russland mittlerweile entwickelt hat, leider. Und genau, und darum geht es eben metaphorisch in meiner Fassung von Antigone. Und ich würde jetzt gerne aus der Szene 6 vorlesen. An dem Zeitpunkt im Stück ist Antigone bereits eingekerkert und Ismene flieht in ein anderes Land, um Hilfe für den Widerstand zu holen. Und Co., der Dritten, mit dem sie jetzt sprechen wird, steht symbolisch für ein europäisches Land, das eben die Oppositionellen nicht so ganz unterstützt. Ismene. Wenn ein Leid das andere ausschlachtet, wenn sie schreien, du nicht, du darfst nicht leiden. Haft ist besser als Tod, schreien sie. Nur du sollst flüstern, in dunklen Ecken, wenn niemand hört, und niemandem glauben, denn auch flüstern ist eine Tat. Halt den Mund, schreien sie, dein Leiden beleidigt uns. Chor der Dritten. Du hast es nicht getan, du stehst mit uns, das wissen wir. Aber wir stehen nicht bei dir, zu viel Angst dann auch flüstern zu müssen. Du bist ansteckend mit deinem Leiden. Ismene, das ist nicht fair, Chor der Dritten. Das wissen wir. Aber da ist diese Angst, wir können nicht. Wir waren auch mal, weißt du, abgestempelt im Kerker der Scham, der Ohnmacht, der Hoffnungslosigkeit. Und jetzt sind wir da raus. Es hat viel gekostet. Zeit, Geld, Nerven, Tränen, Schweiß, Leben. Und man soll nicht hinabblicken auf das Loch, aus dem man rausgekrochen ist, sich rausgekämpft hat. Kämpfe doch! Wir schauen zu. Unsere Genugtuung in der Spiegelung deiner Augen. Du wirst betteln. So lange betteln, bis du von denen verstoßen wirst. Und dann verstoßen wir dich auch. Niemand ist bereit. Die Welt platzt vor Tränen. Und irgendwo muss man halt einen Damm bauen. Hör auf. Hör sofort auf. Du hast die Wahl. Du hattest sie übrigens immer, die Wahl. Wir haben dich nicht gezwungen, deine Zukunft zu verbauen. Doch, haben wir eigentlich. Aber du warst doch selbst überzeugt. Also, alles gut. Du hast dich nicht verbogen. Wir haben bloß davon profitiert. Und das Messer in deinem Rücken, wir sehen es. Angeflogen, dich aufgespießt. Du verdienst es nicht. Aber du wolltest nicht mehr flüstern. Das ist der Preis. Leg ab. Alles ab. Wut, Trauer, Hoffnung, dieses blöde Bedürfnis nach Gerechtigkeit, leg's ab. Du kannst den blutigen Stempel nicht mehr abwischen, aber ihn verstecken unter den langen Ärmeln. Dann bist du immer eine von uns mit den langen Ärmeln, Mörderin in Deckung. Ismene, die Blutschuld wird trocken und bröselt ab. Alles braucht Zeit. Ich brauche eine neue Flagge, unter der ich kämpfen kann. Chor der Dritten. Kämpfen für Frieden? Ein Widerspruch. Ismene. Jemand muss kämpfen. Chor der Dritten. Du wirst sehen. Jeder Umbruch bringt ein neues Leid hervor. du Königsnichte. Denkst du bist sicher? Unverwundbar? Denkst du kannst Unruhe stiften, die Menschen tötet? Du kämpfst für Frieden, aber ziehst dich aus der Verantwortung. So geht es nicht. Allen das Gleiche. Den Gleichen das Gleiche. Verleugnen ist einfach. Aufbauen kostet viel Kraft. Ismene? Na und? Ich habe Kraft. Habt ihr denn keine Kraft, wenn ihr seht, was passiert? Lässt es euch nicht aus dem Inneren kochen? Wütend. Des Weiteren lese ich aus der Szene 8, Haimon bei seinem Vater Kreon. Antigone ist immer noch eingesperrt und mittlerweile Ismene auch. Und nun streiten die beiden. Kreon, ist die hier nicht böse? Haimon, das Volk sagt nein. Kreon, und wohl ein anderer soll Herr sein in dem Lande? Haimon, es ist kein gerechter Ort, der eines Mannes Ort ist. Kreon, wird nicht gesagt, es sei die Stadt des Herrschers? Haimon, ein rechter Herrscher wärst allein du in der Wüste. Kreon, der Schein ist von dem Weib ein Waffenbruder. Haimon, wenn du das Weib bist, deinetwillen sorge ich. Kreon, ins Gericht gehen mit dem Vater? Haimon, ich sehe, wie du das Recht der Menschlichkeit anlügst. Kreon, unsere Helden, sie starben im Krieg. Sie haben gekämpft und fielen. Du hast hier nichts zu sagen. Deine Probleme sind keine, wären keine, wenn du stillstehen würdest, nicht laut reden würdest, keine Ambitionen hättest. Das sind deine Ambitionen. Während die Menschen ums Überleben kämpfen, lebst du dich aus, mit deinen Emotionen suhlst dich im Leid. Dein Protest ist sinnlos. Niemand hört ihn. Die Feinde bleiben Feinde. Sie nehmen dich nicht auf. Sie haben das Leiden satt. Es ist zu laut. Sie hören dich nicht. Dich und unser einer. Es ist zu laut. Aber hier hattest du alles. Nimm es. Nimm alles. Warum schlägst du die gebende Hand? So erreichst du nichts, Junge. Die Welt ist schwarz-weiß. Du willst es nicht glauben, aber das ist sie. Jeder hat Freunde und Feinde. Und sei es in den tiefsten Ecken der Seele. Haimon, halt, ich halte es nicht mehr aus. Kreon, du hältst die Wahrheit nicht aus. Eurydike, wähl deine Feinde richtig, Haimon. Und deine Freunde. Unsere Geduld kann kippen jederzeit. Haimon, du sprichst von Wahrheit und deine Hände töten Menschen. Du sprichst von Wahrheit in Kreons Stadt. Das ist leicht, sehr leicht von Wahrheit zu sprechen. Kostet keine Anstrengung, fließt wie Öl. Eurydike, du glaubst dir selbst nicht. Ich sehe, du zweifelst. Tief drin zweifelst du, weil du alleine bist, weil du auch das Böse siehst, die Feinde, du siehst sie auch. Also sag mir, Haimon, wie schön ihr sprecht, in der Tat. Ihr verdreht die Wahrheit und es klingt schön, klingt viel besser verdreht. Keine Gewissensbisse, kein Leiden, nur Freunde und Feinde. Schwarz-weiße Welt. Meine ist es auch. Und ich habe mich entschieden, Vater. Ich habe mich nicht für die neuen Freunde entschieden, sondern gegen den neuen Feind. Lieber bin ich darin falsch, dass ich denke, dass ich das Leid verhindere und das nicht stimmt. Lieber verliere ich alles dafür. Als eine minimale, klitzekleine Möglichkeit zuzulassen an deiner Stelle, dass ich falsch sein könnte. Das Loch ist tief. Vorsicht. Man fällt lange und hört sich bellen. Kreon, so weit gehst du ihr zuliebe? Haimon, ihr, dir und mir zuliebe. Und dem Recht der Menschlichkeit. Kreon, sie wird sterben. Haimon, sie wird leben. Und nun springen wir zu der vorletzten Szene im Stück. Antigone und Haimon im Kerker. Zunächst nur Antigone. Antigone, ihr seid Kröten. Kröten im warmen Wasser. Wisst ihr, was passiert, wenn man eine Kröte in den Topf mit kaltem Wasser setzt, dann auf die Herdplatte stellt und sie anmacht? Das Wasser wird langsam immer wärmer und die Kröte passt sich der Temperatur an. Passt sich immer mehr an. Es wird wärmer, die Kröte wird wärmer und sie tut nichts. Wenn es dann unerträglich warm wird, versucht die Kröte rauszuspringen, aber sie hat keine Kraft mehr, sie ist zu schwach. Nicht das warme Wasser hat sie umgebracht, sondern ihre Unfähigkeit zu reagieren, bevor es zu spät ist. Ihr seid Kröten. Merkt ihr nicht, dass es wärmer wird um euch? Merkt ihr es verdammt nochmal nicht? Und ja, es ist schade. Schade um meine Heimat. Schade, Haimon nie wieder sehen zu können. Die Straßen und den Park vom Haus, wo ich als Kind gespielt habe. Das Baumhaus mit der Bank, mit dem Loch in der Mitte. Mein Versteck. Das alles ist vorbei. Es tut weh. Aber es war richtig. Mein Schritt war richtig. Jemand muss sich trauen und trauern können. Mein Versteck ist jetzt hier. Ihr versteckt mich hier. Für immer. Ich verstehe jetzt das alles. Alles, was ihr gesagt habt, alles darüber, dass wir gegen die Welt, wir sind stark und unsere Feinde sind, das alles, all das war gelogen. Ihr habt uns getötet. Und wir dachten, ein Zufall. Noch ein Zufall? Sehr oft. Zufällige Zeit irgendwie. Immer ein Grund für den Zufall. Aber ihr habt uns getötet. Und ich wollte ein Zeichen setzen. Öffentlich. Alles andere hätte nicht gereicht. Ich wusste es selber nicht, wie lange, wie viele Jahre in mir diese Wut angestaut. Ich wusste nicht. Es ist das Ego. Ja. Es ist das Ego. Es ist mein Ego. Aber es ist der letzte Lohn. Ich will was fühlen. Verdammt nochmal was fühlen. Und sei es stolz auf mich zu sein. Wenn vor mir so eine Antigone, ich hätte sie ausgelacht. Zu radikal, zu blind, zu egozentrisch. Bis ich selbst eine wurde. Die Welt wählt nicht. Wir wählen nicht. Wir sind stolz auf etwas, was uns stolz macht. Kultur, Dichter und Denker. Stolz, Wir-Gefühl. Wir sind wir gegen die Welt. Und wenn dieses Wir bröselt, dann bleibt nur das Ich. Dann will ich dieses Ich auch haben. Als Anker. Als letzte Erinnerung daran, dass ich war, bevor die Nacht kam. Ismene, dein Name bedeutet Verrat in der Sprache, die ich nicht mehr sprechen kann. Die habe ich zwangsvergessen. Du bist richtig, denke ich. Ich wäre gerne so. Nur so viel tun, dass es genug ist, um gut dazustehen. Aber es ist nicht genug für mich. Leider. Ich weiß nicht, was das ist in meinem Kopf. Warum nicht genug? Es ist mir einfach nicht genug. Vielleicht bell ich zu gerne. Und du bist gut erzogen. Von Creon, von all denen. Brav. Immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ich nicht. Haimon rennt herein. Antigone, du zitterst. Ich hab's versucht. Alles versucht. Sie bellen nicht. Creon foltert sie und sie sind still. Als wäre ihnen alles abtrainiert worden. Alles Menschliche, alle Gefühle, das Mitleid, alles. Sie sind Gesetze, keine Menschen. Buchstaben im Raum von mir zum neuen Hakenkreuz. Ohne eigenes Hirn. Ich komme nicht an. Ich schreie und sie drücken sich die Ohren zu. Sie zittern, sie spüren was, aber sie hören nicht. Gestern, eine junge Frau. Ihr Mann kam in der Urne zurück von diesem Krieg. Sie wollte nichts hören. Ich weiß nichts, sagte sie. Ich muss nichts wissen. Creon muss wissen. Es musste sein, doch ich weiß. Plötzlich sagte sie, ich weiß. Du beleidigst ihn, wenn du sagst, er starb für nichts. Du darfst nicht, nein, nichts sagen. Er starb für, es hatte Sinn. Die Urne haltend, Kind bei der Hand, ein Junge, wann er wohl dran ist. Beide ausgehungert, Wangen fallen ein. Es macht Sinn, schreit sie. Das alles macht Sinn, dieser Krieg macht Sinn. Es muss doch Sinn machen, oder? Dass er gestorben ist. Antigone, komm zu mir. Wir haben verloren. Ich weiß nicht, was wir hätten machen können, sollen. Ich weiß es nicht. Sie sind zu viele. Sie lernen jetzt bellen, um es morgen zu verlernen. Es ist eine alles zerfressende Schuld, Wut. Ich hatte einen Plan. Tag und Nacht in der Zelle hab ich ihn mir ausgedacht. Ich dachte, sie machen die Augen auf, wenn Urnen zurückkommen. Aber das tun sie nicht. Wir sind zu spät. Warum haben wir es nicht geschafft, Haimon? Wir haben gekämpft und wir haben verloren. Ich will nicht mehr. Haimon, du musst. Wenn nicht wir, dann bleibt es für immer dunkel. Antigone, Ismene kann helfen. Aus dem Untergrund. Unauffällig kann sie sammeln. Zahlen und Buchstaben sammeln und dann... Haimon, nein, Antigone, wir müssen hier raus. Wir dürfen nicht aufgeben. Hier, meine Hand. Wir springen runter. Antigone, nein, Haimon, ich will nicht. Ich habe keine Kraft mehr. Sie verdienen es nicht. Sie müssen fühlen und bereuen lernen. Haimon, hier ist das Seil. Ich komme morgen und wir gehen. Wir fliehen nach Argolis, zu Polyneikes sozusagen. Willst du? Sie nehmen uns auf. Sie wissen ja, Kreon. Antigone, sie nehmen uns nicht auf. Zu viel haben sie erlebt, Haimon. Die Kapazität ihrer Herzen ist ausgeschöpft, ausgedehnt bis zum geht nicht mehr. Durch unsere Hände und weil wir, Haimon, Antigone, wir doch nicht. Antigone, doch. Auch weil wir zu leise waren, all die Jahre. Und selbst wenn sie übermenschlich gütig sind und vergeben können, kann ich nicht gehen. Weil wir Eteokles nicht aufgehalten haben, weil wir Kreon nicht aufgehalten haben. Wir haben die Flucht nicht verdient. Haimon, ich komme morgen wieder und wir klettern heraus. Und wenn du nicht willst, ich knebele dich und zerre dich mit. Antigone, ich lass dich nicht sterben. Antigone, mich knebelt keiner. Antigone erhängt sich, Haimon hört sie, rennt zurück, versucht sie noch zu reden, zu retten, vergeblich. Genau, das waren ein paar Szenen aus Antigone. Jetzt möchte ich gerne noch eine Szene aus meinem anderen Stück, Todd Official, vorlesen. Im Todd Official geht es darum, also geht es im Prinzip um unsere digitalen Existenzen und vor allem auch um Frage nach digitalem Trauern. Und hier in der Szene treffen sich auf Instagram Flora, Monika und Alex. Flora ist eine Frau um die 30. Sie hat ihre Freundin durch Autounfall vor kurzem verloren und will sie würdig gedenken. Und Monika ist eine Frau um die 50. Sie hat Darmkrebs im 3. Stadium und führt einen Blog unter anderem über ihre Erkrankung. Und über Alex, das erzählt sich von selbst in der Szene. Genau, Todd Official, Szene 7, in der Monika, Flora, Alex digital auf Instagram zusammenkommen. Flora öffnet Instagram. Passwort vergessen? Nein, nein. Du hast kein Konto? Doch, habe ich, hätte aber gerne zwei. So, jetzt. Registrieren? überlegt kurz. E-Mail-Adresse flora.lehmann93@gmail.com. So, vollständiger Name lässt sich aus der Mailadresse durchaus erschließen. Tippt. Benutzername tod.official. Der Benutzername ist nicht verfügbar. Tod.official geht auch nicht. Tod_official. Leute, tod.official93, verdammt. Passwort 1, 2, 3, 4, 5, 6, A groß, B klein, C groß, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Reicht es? Ja, es reicht. So, Geburtsdatum 10. November 93, Bestätigungscode, Mail aufmachen, 738159. Tippt die Zahlen aus der Mail ab, 738159. Endlich. Profil bearbeiten. Steckbrief. Dem Tod einen angemessenen Platz im digitalen Raum geben. Ausrufezeichen. Nein. Totenkopf, Grab. Hier, schwarzes Herz. Passt. Suchen wir mal nach den Verbündeten. Tippt in die Suchleiste. Digital trauern. Da kommt ja einiges. Hashtag digital trauern. Den abonniere ich mal. Aha. Digitaler Friedhof Eterno. Macht den Account auf, liest den Steckbrief. Virtuelles Gedenken, Trauer braucht keinen festen Ort, personalisierte Seiten, Beispielseite anschauen. Klickt auf die Beispielseite, wartet. Michael Müller, 1965 bis 2019. Klingt ja fast wie Max Mustermann. 5 Bilder. Der war aber noch ziemlich jung. Wahnsinn. Buch weitere Bilder für jeweils 1 Euro dazu. Digitale Kerze 50 Cent. So viel kosten aber auch die echten in der Kirche ums Eck. Digitaler Blumenstrauß für 14 Tage 5 Euro. Ha, digitale Blumen verwelken also auch. Na gut. Irgendwo muss man ja anfangen. Klickt zurück auf die Instagram-Seite, findet ein Bild, das den Fotos von Michael ähnlich ist. Klickt drauf. Meine Geschichte. Mein Name ist Alex Müller. Ich bin 32. Programmierer, ledig. Ich musste mich von meinem Vater trennen. Und zwar 2-mal. Mein Vater Michael ist 2019 von uns gegangen. Das wollte ich nicht wahrhaben. Da ich seit der Oberstufe auf dem Gebiet künstliche Intelligenz forsche, wollte ich den Tod abschaffen und den Verstorbenen ein zweites digitales Leben schenken. Mein Vater ist dann unerwartet früh zu meinem Beta-Projekt geworden. So entstand mein Deadbot. Rückblickend kann ich sagen, dass das Projekt gescheitert ist. Kein Programm ist heute so weit, dass es eine perfekte Illusion eines dir extrem nahen Menschen schaffen kann. Weil ich mit meinem eigenen Vater anfing, ging mir das Ganze sehr nahe. Es war auffühlend. Jedes unperfekte Detail, jeder Fehler fühlte sich zu groß an. Es war niederschmetternd. Nach 2 Jahren musste ich akzeptieren, dass die Forschung noch nicht so weit war. Und ich musste akzeptieren, dass mein Vater nun endgültig tot war. 2021 habe ich den virtuellen Stecker gezogen. Deadbot war aus. Durch meine Therapie kam ich dann auf den Gedanken, Flora, ist das alles wahr? Die schreiben doch immer so schnulzige Familiengeschichten, die Marketinghaie. Na du, Alex, 32 Programmierer ledig, bist du auch so einer? Würde dir stehen. Den eigenen Vater als Werbung zu nutzen, ist schon... Liest einen Kommentar unter dem Foto. Monika.Impfluencerin schreibt, noch so eine, die ihren Impfstatus ungefragt raushängen lässt. Langsam reicht's, Leute. Also, Monika.Impfluencerin schreibt, perfide, ekelhaft, ihr Vater dreht sich in seinem neuen digitalen Grab um, während drumherum digitale 5-Euro-Blumen verwelken. Hashtag Eterno, Hashtag wie ekelhaft. Die hat doch Humor. Ja, sowas kommt nicht gut an, dachte ich mir. Man muss doch Gratisproben geben. Gratis nehmen sie dir alles ab, egal ob es moralisch ist, gratis geht alles. Aber gut, was erwarte ich von Alex 32, Programmierer, ledig. Flora liked Monikas Kommentar und macht Instagram zu. Monika macht Instagram auf. Ein Like von tod.official93. 93? Kind. Oder wie man heute so schön sagt, Millennial. Was verstehst du vom echten Leben? Klickt auf die Seite von Flora. Dem Tod einen angemessenen Platz im digitalen Raum geben. Schwarzes Herz. Ein Herz. Ernsthaft. Klickt zurück und beginnt ihren Feed zu scrollen. Oh, mRNA-Impfungen sollen in der nahen Zukunft Krebs heilen können. Wann ist diese nahe Zukunft? Habe ich vielleicht noch Zeit? Naja, wenn sie meine Chemo wieder verschieben. Stopp, ich habe vielleicht noch Zeit. Vielleicht beginnen sie jetzt schon mit der Forschung. Vielleicht brauchen sie bald Freiwillige. Vielleicht. Tippt. Habt ihr schon gehört? mRNA-Impfungen sollen in der nahen Zukunft Krebs heilen können. Hashtag Survivor, Hashtag Hoffnung. Monika macht Instagram zu. Alex macht Instagram auf und sieht den Like unter Monikas Kommentar. Alex. Scheiße. Noch eine. Soll ich den Kommentar löschen? Und wenn sie dann noch wütender zurückschreibt? Diese krebskranke Verrückte. Ihr Leben auf Instagram verlagert, weil nichts anderes übrig ist. Wie viel Gift kann man in sich tragen? Musst es ja nicht kaufen, wenn du nicht willst. Meine Zeit und meine Arbeit kosten Geld. Ich mache das alles hier nicht ehrenamtlich. Das ist meine Arbeit, verdammt. Nicht alles ist gratis in dieser schönen neuen digitalen Welt, Oma. Ich lösche ihn jetzt. Hadert? Nee. Aber ich wollte ja nicht mit meinem Vater anfangen. Es ist so gekommen. Der ist früh weg und ich bin emotional an das Projekt gebunden. Und das ist für meine Kunden gut und wertvoll, weil ich genau weiß, wie es sich anfühlt, jemanden plötzlich zu verlieren und zu trauern. Ich weiß genau, was man als Hinterbliebener braucht. Ja. Ich habe wegen ihm damit angefangen, mit dem ganzen Projekt. Das stimmt schon. Nur, ich weiß nicht. Es sind doch immer diese Erfolgsgeschichten, die nach dem tiefsten Fall entstehen. Ein KI-Experte scheitert an seinem Deadboard und weil er es sich gesteht und den Fehler anerkennt, entsteht ein komplett neuer Gedanke. Nie da gewesen, aber überall zu sehen. Digitale Gräber. Das neue Facebook für die Toten. Naja, nicht für die Toten, für die Hinterbliebenen natürlich. Ich stelle es mir oft vor, wie sie mich zum Interview einladen und ich erzähle das alles. Das ist alles wahr, das sind meine Wunden, meine Geschichte. Und ich habe es geschafft. Ich verdiene scheiße viel Geld und helfe den Menschen. Ich helfe den Menschen und verdiene dafür scheiße viel Geld. Ich helfe, löscht Monikas Kommentar, den Menschen. Und jetzt würde ich gerne aus noch einem Stück von mir lesen, das heißt Parallel. Geschrieben sieht es aus wie zwei Schrägstriche, das Stück. Und es geht darum, in diesem Stück, dass der Protagonist der Geschichte die ganze Zeit wechselt, die Gestalt wechselt. Aber alle diese Subgestalten sozusagen sind mit unsichtbaren Fäden verbunden. Das ist so eine Art Metaseele, die sie durchzieht. Und damit habe ich versucht, die Subjekt-Objekt-Beziehung aufzulösen. Genau, so ein bisschen die Frage, wo ist der Kern des Menschen? Eigentlich ist das auf vier Figuren aufgeteilt, aber ich glaube, zwecks Verständlichkeit lese ich das als Fließtext und dann versteht man das, glaube ich, ganz gut. Martin ging aus dem Haus und die Straße runter. Die Sonne schien so stark, dass Martin es sofort bereute, dass er sein Käppi nicht aufhatte. Zu heiß, dachte er sich. Die Sonne verbrennt mir gleich den Schädel. So merkt man, dass man älter wird. Also, egal. Ich gehe jetzt nicht wieder die 4 verdammten Stockwerke zu Fuß hoch. 40 ist doch nicht alt. Ich bin nicht alt. Warum fühle ich mich nur so? Ich sollte mal wieder joggen gehen, dachte er sich, als an ihm ein 60-etwas-Jähriger vorbeiblitzte. Frustrierend. Sich jemandem geschlagen zu geben, der das gar nicht können sollte. Warum kann er das nur? Wo findet er seine Motivation? Ist er schon in Rente und kann sich das leisten, nicht zwischen Fernsehglotzen und Joggen gehen wählen zu müssen? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Als DDR-Kind ist man froh, wenn man eine Tiefkühlpizza im Gefrierfach hat und der Fernseher etwas mehr zeigt als überfreundliche Gesichter, die in die Kamera lächeln und dabei eine Bierdose fröhlich vor sich wegschubsen. Da geht man doch nicht abends joggen. So dachte Martin, als er zum Supermarkt um die Ecke lief. Sein Bier war alle. Doch plötzlich sah er sein Spiegelbild in einem herausgeputzten Auto, das gerade an der Kreuzung wartete. Zusammen mit seinem Inhaber natürlich. Martin war gar nicht 40. Er war 18 und körperlich fitter als Cristiano Ronaldo. Martin joggte bis zum Laden und kaufte eine billige Prosecco-Flasche, eine Tafel Schokolade und eine Packung Kondome. Erdbeeren fehlen noch, lachte eine Frau hinter ihm in der Schlange. Er wurde rot. Nächstes Mal wird er solche Einkäufe gleich mit einem Großeinkauf verbinden, damit es nicht so auffällt. Mann, war das peinlich. Alle in der Schlange wussten Bescheid. Die Wände zogen sich langsam, aber sicher zusammen und jeder Mensch in diesem gottverdammten Supermarkt starrte ihn mit einem höhnischen Lächeln an, ganz nach dem Vorbild dieser Erdbeerfrau. Ihm wurde schlecht. Alles drehte sich plötzlich. Aber es schien keinen um ihn herum zu interessieren. Sekunden zogen sich wie Stunden. Er war endlich dran. Die Frau an der Kasse lächelte ihn an. Haben Sie eine Payback-Karte? Ja, schon, aber nein, leider nicht dabei. Sie lacht mich aus. Alle lachen mich aus. Sie wird mich auch auslachen. Warum tue ich das alles überhaupt? Als Martin rauskam, blieb er an der Ampel vor dem Supermarkt stehen und sah ihr dreimal zu, wie sie wieder und wieder rot wurde. Der Schnee besänftigte ihn plötzlich, erdete ihn. Ich bin wieder da, dachte Martin, wieder da. Alles wird gut. Nur ein blöder Zufall. Blöde Frauen. Er hatte schon immer Angst vor Frauen, vor allem vor jungen Frauen. Sie nahmen ihn nie ernst. Ein Außenseiter zu sein in der 11. Klasse ist nicht attraktiv. Wenn man so in der 3. mal Außenseiter war, warum auch immer, wegen der zu dicken Brille oder so, das ging vorbei. Das konnte er später mit einem Lächeln nacherzählen und auch noch selbst mitlachen. Ach, Kinderzeit, wie albern. Aber in der 11. Klasse nicht dazuzugehören, nie dazugehört zu haben, das ist ein Stempel fürs Leben. Es wird nie wieder was werden mit einem. Man wird vereinsamen und ein Haus irgendwo im Wald abgelegenen Dorf kaufen und sich viele Haustiere holen und Romane schreiben, die kein Mensch lesen wird, auch posthum nicht. Martin stand plötzlich vor dem Aufzug. Eigentlich nahm er immer die Treppe. 2. Stock ist echt nicht anstrengend, aber die Tasche mit dem Prosecco und der Schokolade und vor allem den Kondomen wog das 10-fache von dem, was sie rein physikalisch wiegen musste. Er stieg in den Aufzug. Die 9,5 Sekunden waren unerträglich lang. Die Wände waren bereit, ihn ganz zu zerdrücken. Dann ging die Tür endlich auf. Sie stand vor seiner Tür. War er zu spät? Hatte er die Uhrzeit nicht etwa 1000-mal kontrolliert auf dem Weg zum Supermarkt? Wie lange stand er wirklich an der Ampel? Warum hatte er gestern nicht eingekauft, der Idiot? Wenn nicht sie, findest du nie wieder jemanden in deinem scheißverdammten Leben. Alles drehte sich und die schmutzige Hausflurdecke fiel auf Martin. Als Martin seine Augen wieder öffnete, sah er sofort, dass er auf seinem Bett lag und gerade auf die mit Spinnennetzen verzierte Lampe starrte. Er sprang auf. Langsam, langsam, hörte er diese sanfte, alles heilende, wunderschöne Stimme. Was ist passiert? Dir ging es nicht gut. Du warst plötzlich weg? Ich wollte schon den Notarzt rufen. Deine Panikattacken sind manchmal echt erschreckend. Das tut mir leid, stammelte Martin. Er sah Georg an, seine Stirnfalten, seine schiefen Mundwinkel und alles wurde warm in ihm, fast zu warm. Zu viel Angst, ihn jetzt zu verlieren. Ach, was für ein Quatsch. Du musst dich nicht entschuldigen, sagte die perfekte Stimme. Schau, ich mache mir Sorgen um dich. Ich mache mir Sorgen, weil du keine Hilfe holen möchtest. Du bist meine Hilfe. Ich brauche niemand anderen. Vielleicht erwartete er zu viel. Was sollte Georg überhaupt an ihm lieben? Was ist an ihm liebenswert? Warum bist du Aufzug gefahren? Das ist unverantwortlich. Ich bin nicht... Es war wegen dir, dachte Martin. Nicht wegen dem blöden Aufzug. Das ertrage ich schon. Warum behandelt er mich wie ein Kind? Martin, bitte sag was. Schau mich nicht so an. Wenn du dich nicht um dich selbst kümmerst... Martin, bitte, sag was. Schau mich nicht so an. Wenn du dich nicht um dich selbst kümmerst, kümmert sich keiner um dich. Doch, ich dachte, du würdest dich um mich kümmern, Georg. Martin, bitte, werd endlich erwachsen. Manchmal, wenn wir so am Balkon chillen und philosophieren, denke ich mir, krass, ich merke keinen Altersunterschied. Wir sind wie Seelenverwandte. Und in solchen Momenten dann aber schon. Du bist doch genauso ein Außenseiter wie ich. Keiner versteht dich, keiner versteht mich, keiner versteht uns und jetzt verstehst du mich auch nicht mehr. Du bist für mich alles, alles, weißt du das? Ich kann nicht ohne dich, ich kann nicht ohne uns. Bitte bleib bei mir, immer bei mir. Ich bin in Ohnmacht gefallen, weil ich dachte, dass du gehst. Mehr brachte Martin nicht aus sich heraus. Sein Kopf fühlte sich leer an, seine Ohren waren von einem unerträglichen Geräusch gefüllt, das immer lauter wurde. Nicht wieder das Bewusstsein verlieren, sonst geht er. Diesmal könnte er wirklich gehen, er sieht ja, wie es um mich steht. Er hat in seinem Leben mehr vor, als mich aus dem selbstgegrabenen Sumpf zu befreien. Martin, du bist nicht in der Verfassung, bitte beruhige dich. Trink Baldrian, habe ich dir in der Küche gelassen. Ich komme morgen wieder, in Ordnung? Ich muss kurz überlegen, weißt du, das ist gerade alles etwas zu viel. Pass auf dich auf, bitte. Ich bin morgen wieder da. Er ging. Ja, so einfach ist es. Er hat nur keine Eier, das zu sagen. Er ist ja wie ich. Aber gut, dann soll er gehen. Dann gehen wir beide zugrunde. Erst ich und dann er. Er wird damit nicht klarkommen. Ja, Georg. Ich glaube, ich gehe schlafen. Mein Kopf tut mir weh. Er fiel ins Bett und hüllte sich demonstrativ in die Decken. Wenn Georg jetzt nicht merkt, dass das alles Schwindel ist, dann besser so. Dann wäre es eh früher oder später dazu gekommen. Dann soll er jetzt gehen und dann... Georg machte das Licht in dem Zimmer sanft aus und ging. Er ging. Martin wartete, bis die Eingangstür zufiel und sprang auf. Seine Haut brannte, sein Herz wollte herausspringen. Er rannte zum Fenster, riss es auf und blieb stehen. 2 Stockwerke. Würde das gelingen? Zu niedrig. Er lehnte sich aus dem Fenster und starrte die Kippenreste auf dem Boden an. Zu nah, zu niedrig. Besser so. Schoss ihm plötzlich ein neuer Gedanke durch den Kopf, ein noch nie dagewesener Gedanke. Das ist die Lösung. Die ließe einen Ausgang. Die Welt und Gott schauen in Martin in diesem unerträglichen Moment an und würfeln um sein Leben. Aber die Chancen stehen gut für ihn, Martin. Gut, dass Georg für immer da bleibt, weil er nicht mehr ertragen wird, ihn alleine zu lassen, weil er Schuldgefühle haben wird. Und wenn er, Martin, sich verzockt, dann ist es auch richtig. Egal wie es ausgeht, ist das richtig. Es ist die perfekte Lösung, wie einfach. Martin spürte eine wilde Energie durch seinen Körper strömen und stieg auf das Fensterbrett. Zweifel umgarnten ihn wie Fliegen, die er immer wilder wegwedelte, bis er merkte, dass er schon hing und sich nur noch an das Fensterbrett klammerte. Martin schaute zum vollen Mond, nickte ins Nichts und ließ los. Es folgte ein dumpfer Schlag. Er landete auf dem Kopf. Er hat sich verzockt. Martin, bitte, werd endlich erwachsen. Manchmal, wenn wir so am Balkon chillen und philosophieren, denke ich mir, krass, ich merke keinen Altersunterschied. Wir sind wie Seelenverwandte. Und in solchen Momenten dann aber schon. Martin schwieg. Wenn er jetzt antwortet, kann es ganz schlimm ausgehen. Für die beiden. Und außerdem ist es dann blöd, wenn die Titelfigur viel zu schnell das Buch verlässt. Das Buch seines Lebens. Er ist noch nicht bereit. Thank you.